Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von By The Way, dem Podcast-Magazin des ACV Automobilclub Verkehr. Mein Name ist Gerd Blank und ich lade euch diesmal zu einer ganz besonderen Spritztour ein. Wir starten in die Motorradsaison. Aber wie es sich für einen echten Easy Rider gehört, bin ich natürlich nicht alleine unterwegs. Kurt Bartels vom Bundesverband der Fahrlehrer gibt Tipps zum Führerschein und zur richtigen Maschine. Gerrit Reichel vom ACV, selbst ein leidenschaftlicher Biker, verrät, warum Motorräder ein wichtiger Teil der Verkehrswende sein können. Und Viktor Sommer von Black Tea Motorbikes stellt neue Motorräder vor, die zwar klassisch aussehen, aber mit Strom statt mit Sprit fahren. Auch in der Musik geht es aufs Motorrad. Mein Kollege Ingo Scheel stellt Songs vor, die so richtig Bock auf den Bock machen. Doch bevor es mit einem Kaiserstart losgeht, erstmal ein kurzer Blick in die Seitenspiegel. Hier sind aktuelle Meldungen. Es zeichnet sich ab, dass das Deutschland-Ticket ein voller Erfolg wird. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen geht von rund 5,6 Millionen neuen Kundinnen und Kunden aus. Außerdem werden laut der Prognose rund 11 Millionen Bestands-Abo-Kunden auf das Deutschland-Ticket wechseln. Das ab Mai gültige 49-Euro-Ticket gilt als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer. Es ermöglicht bundesweite Fahrten in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs. Das sogenannte Deutschland-Ticket ist nur als Monatsabo erhältlich und wird als Chipkarte oder Handy-Ticket ausgegeben. Der Monatspreis beträgt, wie der Name schon sagt, 49 Euro. Ja, Fahrer von E-Autos dürfen auf eine bessere Stromversorgung hoffen. Die Europäische Union hat sich auf verbindliche Ziele zum Ausbau der Ladeinfrastruktur geeinigt. Künftig soll es an den wichtigsten Verkehrsachsen mindestens alle 60 Kilometer Ladesäulen geben. Die Staaten der Europäischen Union wollen in den Städten sowie entlang der Autobahn mehr Ladestationen für Elektroautos und darüber hinaus Tankstellen für alternative Treibstoffe einrichten. Dazu haben der EU-Rat, der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament eine vorläufige Einigung erzielt. Ziel sei es, benutzerfreundliche Aufladeinfrastrukturen und Tankstellen für alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff in der gesamten EU einzurichten. Allerdings, ein genauer Zeitplan steht noch nicht fest. Ja, doch genug von schönen Zielen, die vielleicht irgendwann einmal erreicht werden. Jetzt wird es ganz konkret. Diese Folge ist etwas für Liebhaber, für Rocker, für Easy Rider, für Großstadt-Cowboys und all jene, die sich beim Fahren gerne mal den Wind um die Nase wehen lassen. Natürlich, ich rede vom Motorradfahren. Es ist Frühling, nicht nur die Pflanzen erwachen, auch die Motorräder werden fit für die Saison gemacht. Endlich erlauben es die Temperaturen wieder entspannt unterwegs zu sein und offenbar liegt das Motorradfahren im Trend. Im Jahr 2022 gab es über 18 Millionen Fahrerlaubnisse für Motorräder in Deutschland und die Zahl der Motorradfahrer und Fahrerinnen war damit auf dem höchsten Stand seit 2006. Insgesamt sind rund 4,8 Millionen Krafträder in Deutschland angemeldet. Auch das ein neuer Höchstwert. Auch die Anzahl der Neuzulassungen von Motorrädern und Krafträdern in Deutschland nahm 2022 zu. Insgesamt wurden mehr als 220.000 Motorräder neu zugelassen. Mit einem Anteil von rund 73% sind es allerdings vor allem Männer, die ihr Motorrad zulassen. Durch die Zulassung weiß man auch, der deutsche Biker ist übrigens schon älter und er wird auch immer älter. Die zulassungsstärkste Altersgruppe liegt mit knapp 34% zwischen 50 und 59 Jahren. Mit jeweils 20% liegen die 40- bis 49-Jährigen und die Fahrerinnen über 60 Jahren. Oder anders ausgedrückt, 3/4 aller Eigentümer der in Deutschland neu zugelassenen Maschinen sind Männer und älter als 40 Jahre. Mehr als die Hälfte ist sogar älter als 50 Jahre alt. Die Top-Motorradmodelle nach Neuzulassung waren zuletzt die BMW R1250 GS, Kawasaki Z900 und die Kawasaki Z650. Erstere wurde im Jahr 2021 fast 9400 Mal in Deutschland zugelassen. Insgesamt belief sich die Zahl der neu zugelassenen Krafträder von BMW auf rund 26.700, also fast doppelt so viele wie von Honda oder KTM. Ja, und die meisten neu zugelassenen Kraftroller stammen von dem italienischen Fahrzeughersteller Piaggio. Aber wer über Motorräder spricht, muss auch die Gefahren benennen. Und ich möchte jetzt hier nicht für schlechte Stimmung sorgen, aber es ist nun mal so. Motorradfahrer sind durch ihre vergleichsweise geringe Knautschzone durch Unfälle besonders gefährdet. Bei einem PKW wird ein Großteil der Energie von der Karosserie aufgenommen. Insassen werden durch spezielle Maßnahmen wie Airbags und Gurte geschützt. Und das ist beim Motorrädern nun mal kaum umsetzbar. Kräfte wirken nahezu direkt auf den Fahrer ein. Die gute Nachricht? Trotz immer mehr Zulassung nimmt die Zahl der Todesopfer seit den 1980ern insgesamt ab und erreichte in 2021 sogar einen Tiefstwert. Auch die Beteiligung von Motorrädern an Verkehrsunfällen insgesamt sank im selben Jahr. Das liegt möglicherweise an der Ausbildung und der Fahrpraxis. Und darüber habe ich mit Kurt Bartels gesprochen. Er ist nicht nur Fahrlehrer und stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände. Seit mehr als 40 Jahren fährt er selbst Motorrad. Moin, Herr Bartels. Schön, dass Sie mit mir hier eine Runde drehen. Hat sich das Motorradfahren in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich stark verändert?
Nein, das ist ähnlich wie früher. Die Motorräder haben zwei Räder, das sind einspurige Fahrzeuge. Dies ist die riesige Faszination, die ein Motorrad ja auch mit sich bringt. Wir gehen natürlich noch viel mehr auf die fahrphysikalischen Dinge ein, die beim Motorradfahren sehr wichtig sind. Ich denke jetzt mal zum Beispiel Kurvenfahren mit Lenkimpuls und diese ganzen Dinge. Gleichzeitig ist natürlich der Verkehr draußen viel, viel dichter geworden und von daher müssen wir natürlich auch viel, viel mehr noch auf Verkehrsbeobachtung achten. Aber für viele Leute, die den Führerschein machen, ist die Faszination Zweiradfahren immer noch da. Ein schönes Cruisen durch schöne Landschaften, das ist immer noch eine Riesenfaszination. Der Führerschein, der Motorradführerschein ist im Moment immer noch überwiegend ein Freizeitführerschein.
Jetzt haben Sie ein schönes Thema angesprochen. Das heißt, also ich habe ja damals den Fehler gemacht, meinen Motorradführerschein nicht mitzumachen. Mir hat das gereicht, dass ich damals mit der 50er einfach so fahren konnte. Heute bedauere ich das ein bisschen, aber da kommt jetzt irgendwie eine neue Gesetzgebung um die Ecke und sagt, ich darf jetzt mit einer Zusatzschulung jetzt auch Motorräder fahren. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
Ja, es gibt also da eine interessante Sache, das ist das B196. Da darf man also mit dem B-Führerschein nach einer vorangegangenen Ausbildung dann auch 125er Motorräder oder Roller fahren. Diese Ausbildung in einer Fahrschule ist also eine theoretische Ausbildung, da wird also der ganze theoretische das theoretische Wissen vermittelt, wie bei jedem anderen Motorradfahrer auch. Und gleichzeitig werden also den Fahrstunden vorgeschrieben und in diesen Fahrstunden werden also wirklich die Dinge näher gebracht, die für einen Motorradfahrer wichtig sind. Also Handling, Gefahrenabwehr, Umgang mit Gefahren, aber auch wirklich Fahren auf ausgesuchten Strecken, um auch mit der richtigen Blicktechnik unterwegs zu sein. Also es geht wirklich darum, jemanden so sicher zu machen, dass er mit diesen Motorrädern, die also bis zu 11 kW haben, dann auch sicher fahren kann. Interessanter Aspekt, wir erleben das in den Fahrschulen auch, dass viele sagen, mache ich, schön, und nach kurzer Zeit kommen die wieder und sagen, boah, das macht so viel Spaß, jetzt möchte ich auch ein richtiges Motorrad fahren können.
Also richtiges Motorrad heißt dann irgendwie über diese von Ihnen genannten Werte hinaus, ne? Das heißt also, das ist dann nicht 125er Limitierung, sondern Open End.
Ja, und es gab ja noch einen zweiten Gedanke, der dahinter steckt, auch von Seiten des Gesetzgebers, der es freigegeben hat. Wir haben ja in diesem Segment auch jetzt zum Beispiel E-Roller, die natürlich eine gewisse Mobilität auch bedeuten. Das heißt also, dass Menschen dann auch damit zum Beispiel zur Arbeit fahren können. Das wird auch genutzt. Wie Sie sagten ja auch, 50er Roller, wunderbar. Aber ein bisschen mehr würde dann auch gut passen, um damit vernünftig zur Arbeit zu kommen, auch mal über eine Autobahn fahren zu dürfen. Und genau das war auch eine Intention, dieses B196 einzuführen.
Jetzt sagten Sie aber auch gerade dieses Thema E-Mobilität. Wir haben jetzt auch in dieser Folge auch ein Gespräch mit einem Hersteller eines E-Bikes. Ist das noch dasselbe für Sie als erfahrener Motorradfahrer mit einem E-Motorrad zu fahren?
Ja, also das E-Motorrad hat natürlich die gleichen fahrphysikalischen Voraussetzungen wie jedes andere Motorrad auch. Interessant ist natürlich der zeitgemäße moderne Antrieb. Interessant ist natürlich auch die Dynamik, die in diesen E-Motorrädern steckt. Dadurch, dass man ja gleichbleibend schon bei, man würde sagen, niedrigen Drehzahlen, also auch sofort schon volle Leistung hat. Das ist ein tolles Gefühl, ist natürlich auch ganz wichtig, das vernünftig zu beherrschen. Gleichzeitig haben wir natürlich ein Problem in den Fahrschulen mit diesen Motorrädern, weil die ja keine Schaltung haben, dann würde die Fahrerlaubnis eingeschränkt. Also es ist so, dass ein E-Motorräder, genau wie E-Autos ja auch, haben ja kein Getriebe, kein Schaltgetriebe. Und wenn ich jetzt auf einem solchen Motorrad die Prüfung machen würde, absolvieren würde, dann darf ich anschließend auch nur Motorräder ohne Schaltgetriebe fahren.
So wie bei der Automatik, wenn ich ein Auto auf dem Automatik gelernt habe, darf ich eigentlich kein Auto mit dem Schaltgetriebe fahren. Das ist ein Kennzeichen und Führerschein enthalten wahrscheinlich, ne?
Genau, und da gibt es inzwischen beim Autoführerschein gibt es jetzt seit 1,5 Jahren eine Regelung, die das etwas vereinfacht, aber beim Motorrad gibt es diese Regelung noch nicht.
Verstehe. Das heißt also, die meisten Fahrschulen bieten ja wahrscheinlich noch keine Schulung auf dem E-Bike an, sondern eher noch auf dem konventionellen Verbrenner und dann ist es ja easy umzusteigen, man muss sich dann nur an das neue Fahrgefühl gewöhnen.
Genau, also der Fuhrpark der Fahrschulen ist in der Regel sind Verbrenner. Es gibt die eine oder andere Fahrschule, die, sage ich mal, jetzt eine hohe Affinität zum Motorradfahren hat, die dann auch schon vielleicht auch für sich selbst dann so ein E-Fahrzeug haben, aber das ist nicht die Regel. Der kleine Roller, AM-Roller, also 50er-Roller, hätte man früher gesagt, da gibt es schon eine ganze Menge, die diese Fahrzeuge in der Fahrschule einsetzt.
Lassen Sie uns mal über Sicherheit reden. Das heißt,
Ja.
es ist ja sowieso so, finde ich, also auch beim Rollerfahren war es so, beim Fahrradfahren ist es so, man wird ja im Dunkeln einfach nicht so gut gesehen wie ein Auto. Man hat nur ein Licht. Das ist manchmal eben halt auch irgendwie schneller man landet, schneller man in so einen blöden Winkel rein. Ganz platt gesagt, Motorradfahrer leben gefährlicher als Autofahrer, würde ich mal jetzt pauschal sagen.
Also Motorradfahrer leben gefährlicher als Autofahrer. Motorradfahrer oder Motorradfahren ist grundsätzlich mit einem größeren Risiko behaftet als Autofahren. Also der Motorradfahrer wird wirklich leichter übersehen. Er hat eine schmale Silhouette und an einem Auto sind alleine eine ganze Menge Sichtfallen, wenn Sie die verschiedenen Säulen nehmen, vorne zwischen Windschutzscheibe und Seitenscheibe, hinten. Dann gibt es auch manchmal so Wahrnehmungsprobleme, dass man sich also auf andere Dinge fokussiert. Dann hat man schnell mal einen Motorradfahrer übersehen. Deshalb ist ein ganz wichtiger Tipp, auffällig kleiden und im positiven Sinne auffällig fahren. Also sich nicht verstecken, nicht irgendwo am Rand fahren, sondern wirklich, hallo, hier bin ich fahren. Also mittig fahren, sich zeigen, sich aber auch den normalen Geschwindigkeitsfluss angleichen und nicht mit überhöhten Geschwindigkeiten fahren. Das überfordert die anderen Teilnehmer.
Das heißt, man muss also schon ein bisschen selbstbewusst auftreten, gleichzeitig auch nicht
Ja.
übertreiben, gehe ich mal von aus. Und das bedeutet aber auch, dass man schon ein bisschen ja, sicher fahren können muss, ne? Das heißt also, man muss schon ein bisschen Praxis haben, um im normalen Straßenverkehr auch vernünftig unterwegs zu sein. Wo übt man denn? Also, wenn ich jetzt den Führerschein habe, kann man ja nicht erdenken, ich kann jetzt sofort super fahren. Also, ich habe den Schein, aber dass ich dann sicher fahre, glaube ich nicht. Wo übe ich denn?
Ja, also das Wichtigste ist überhaupt, wenn man den Führerschein gemacht hat und hat also die Basics sind gelegt, das Pflänzlein ist gesetzt, dann ist es wichtig, wirklich viel, viel, viel zu fahren. Vielleicht erstmal in ausgesuchten Strecken, also jetzt nicht, wo gerade das Massengewühle ist, sondern wo man ein bisschen ruhig üben kann. Man kann auch mal abends zum Beispiel auf einem Parkplatz fahren und dort mal so ein paar Grundfahraufgaben nochmal fahren, die man an der Fahrschule gelernt hat. Und was übrigens viele Motorradfahrer machen, am Anfang einer Saison, dass sie dann ein Sicherheitstraining besuchen.
Verstehe.
Und dort wird ja wirklich nochmal deutlich gemacht, wo sind die Gefahrenschwerpunkte und nochmal das Handling des Motorrades. Das wird immer richtig mit Spaß dann auch vermittelt und das macht absolut Sinn.
Man sagt ja beim Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Gilt das auch für Motorradfahrer?
Im Prinzip ja. Also merken wir schon mal, es kommen ja auch schon mal Menschen zu uns, die sagen, pass mal auf, ich bin jetzt 30 Jahre nicht mehr Motorrad gefahren, fahr mit mir doch nochmal. Und dann fängt man so auf dem Platz an, dann merkt man ganz schnell, wie die ersten Pflänzlein der Automatismen, wie die wiederkommen. Aber wenn man neu einsteigt, sollte man das wirklich entweder mit Hilfe eines Sicherheitstrainings oder unter Obhut eines Fahrlehrers machen. Auf jeden Fall sollte man irgendwo hinfahren, wo wenig Verkehr ist, um das mal ausprobieren zu können.
Jetzt zusammengefasst ist es so, ich kann mit meinem Autoführerschein mit relativ wenig Aufwand erstmal überhaupt einsteigen oder aufsteigen in die Motorradwelt und sagen so, ich fahre mal los mit dem B196. Wenn ich jetzt
Ja.
mehr will, muss ich einen Führerschein machen. Ist dieser Schein
Ja.
upgradefähig oder muss ich den kompletten Kurs dann nochmal mal machen? Wenn ich jetzt sowieso schon die Möglichkeit habe, jetzt darf ich den und die 125er fahren, habe ich dann Vorteile dadurch oder leider nicht?
Nein, man hat keine Vorteile. Es ist ein Upgraden ist nicht möglich. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil es ja keine Fahrerlaubnisklasse in der A-Linie ist. Es ist eine B-Klasse und deshalb gibt es da keine Upgrade-Möglichkeiten. Aber natürlich bringt die Fahrerfahrung, die ich dann ja schon gesammelt habe, so viel zusätzliche Sicherheit mit, dass sich die Zahl der Fahrstunden, die ich fahren muss, natürlich deutlich reduziert.
Was ist so ein durchschnittlicher Wert, so sagen wir mal, in dem Alter, die jetzt schon längere Zeit Auto gefahren sind und eigentlich wissen sollten, wie der Straßenverkehr funktioniert?
Am Anfang muss man sich auf diese veränderten Handlings auf dem Motorrad einstellen. Also Kupplung, Gas ist mit der Hand bedient, ne? Wird beim Auto mit dem Fuß bedient. Also diese ganzen tief eingepflanzten Automatismen, die muss man erstmal umändern. Das macht man eben, indem man wirklich erstmal auf Plätzen ganz bestimmte Übungen fährt. So, wenn man das gemacht hat und dann schon so behutsam in den ersten Stadtverkehr gegangen ist und macht dann noch die besonderen Ausbildungsfahrten, noch eine Prüfungsvorbereitung, ist man in der Regel mit irgendwas zwischen 20 und 30, 35 Stunden ist man dabei. Wenn Sie sich dann noch eine Fahrschule aussuchen, die wirklich sehr motorradaffin ist, vielleicht auch mit dem Motorrad begleitet, dann macht es Spaß und dann kann man anschließend wirklich sicher fahren. Ich denke mal, wenn man wirklich mit der Vorerfahrung B196 kommt, dann kann sich das schon um 8 bis 10 Stunden reduzieren.
Und das ist dann tatsächlich bares Geld. Also ich habe mal überlegt, so eine Intensivfahrschule zu besuchen. Das heißt, also es gibt ja einige Angebote, wo man innerhalb von wenigen Tagen, also einmal 10, 14 Tagen, das komplett machen kann, inklusive Prüfung, inklusive dann also allem. Ist das ein guter Weg, irgendwie diesen Führerschein zu erlangen?
Wenn es sich um eine Fahrschule handelt, die eine Intensivausbildung auch wirklich sehr motorradspezifisch anbietet, dann kann das eine gute Wahl sein. Man muss sich aber selber die Frage stellen, bin ich der Typ dazu, sowas im Crash zu lernen? Denn es gibt ja wirklich unterschiedliche Lerntypen. Es gibt Menschen, die können das, aber es gibt Menschen, die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, dass sich das Ganze setzt.
Eigentlich ist Motorradfahren wie Reifenwechsel, also O bis O. Ostern geht es irgendwie ungefähr los und Oktober hört es irgendwie ungefähr auf. Ist das so oder ist es nur ein Klischee?
Das hört sich schon gut an. Also das ist so. Viele Motorradfahrer haben ja auch Saisonkennzeichen, machen das oftmals auch bewusst, damit sie einfach nicht mal im Winter, manchmal kann man ja im Winter fahren. Ich hab das früher auch gemacht, ich glaube aus der Kölner, Aachener Gegend. Das ging ja eigentlich, aber wissen Sie, ich habe keine Lust eigentlich dann zu fahren und ich versalze mir ja mein Motorrad.
Verstehen Sie, was ich meine? Sie haben vollkommen recht.
Also dieses O bis O, ja, und das liegt auch daran, auch dann hat man wieder den Motorradfahrer auf dem Schirm auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich versaue mir mein Motorrad nicht und man darf eine Sache auch nicht verkennen, wenn es beständig immer kalt ist, wenn man mit einem ausgekühlten Körper Motorrad fährt und muss dann plötzlich mal auf eine Gefahrensituation reagieren, das wird schwierig.
Gibt es noch irgendwas über einen Führerschein hinaus und über eine auffällige Kleidung, von der Sie gesprochen haben, was mir helfen würde und vielleicht ab und zu mal ein bisschen üben, was mir helfen würde, so sicher auf den Bock zu steigen und auch lange Freude damit vor allen Dingen zu haben?
Ja, gucken Sie, dass Sie sich ein passendes Motorrad anschaffen. Passendes für den eigenen Fahrstil, für den eigenen Gusto, aber auch was zum Beispiel Sitzhöhe angeht, Ergonomie angeht, Haptik angeht. Es gibt ja viele verschiedene Motorräder, aber es gibt eben manche Motorräder, die passen nicht zu jemandem. Das ist genau wie der Motorradhelm. Es gibt tolle Helme, aber wenn man den aufsetzt, dann passt der gar nicht richtig. Mhm. Dann gehe ich mir einen gleichwertigen Helm von einem anderen Hersteller und auf einmal passt der auf meinen Kopf. Das heißt also, auch das ist ganz wichtig, passendes Motorrad und natürlich ganz bewusst gute Kleidung.
Da sagen Sie was. Ich hatte früher immer gedacht, ich bin so ein Enduro-Typ, aber eigentlich mag ich lieber ganz normal cruisen mit so einer, so was weiß ich, so Herkules-Form, so alte Honda-Form und sowas. Eigentlich ist das viel bequemer für mich. Genau. Sie haben vollkommen recht. Also man muss irgendwie schon gucken, ich bin 1,93 groß, passt auch nicht jedes Motorrad, ne? Das ist schon richtig, was Sie sagen.
Ja. Also selbst für große, ich bin 1,96 groß, wenn ich ja mit so einem kleinen Kaffee-Racer durch die Gegend eiern würde, also so ein Sportgerät.
Das ist auch so ein BMX-Fahrrad fahren.
Ja, genau. Und umgekehrt natürlich zum Beispiel jetzt auch kleinere Personen, die sind unter Umständen mit einem tiefer gelegten Motorrad bestens bedient. Also das muss man wirklich auch unter Fachberatung machen.
Es soll ja Spaß bringen und es soll ja nicht irgendwie auch allein das Aufsteigen und irgendwie Halten der Maschine zum Risiko werden, sondern habe ich alles schon gesehen, dass jemand sein Motorrad nicht aufheben konnte. Das geht nicht, da haben Sie vollkommen recht.
Das geht nicht und bringt auch nichts, wenn das Motorrad so gebaut ist, dass ich auf der einen Seite aufsteige und auf der anderen Seite schon wieder runterfalle. dann habe ich überhaupt nicht gewonnen. Ne?
Dann drücke ich mal uns allen die Daumen, dass alle das richtige Motorrad finden, mit dem sie dann irgendwie auch uns den Straßenverkehr auch weiterhin sicher machen. Sie haben mir auf jeden Fall Lust gemacht. Ich werde mich jetzt mal um Preise kümmern, damit ich dann vielleicht doch nochmal, vielleicht zum Sommer hin doch nochmal schaffe. Vielleicht schaffe ich es ja. Vielen Dank, Herr Bartels.
Gerne.
Kurt Bartels hat ja den B196 angesprochen. Die Ergänzung zur Fahrerlaubnis der Klasse B gibt es seit dem 1. Januar 2020. Wer eine theoretische und praktische Schulung in einer Fahrschule nachweist, erwirbt damit die Berechtigung zum Führen eines Leichtkraftrades mit nicht mehr als 11 kW Leistung und 125 Kubikzentimeter Hubraum oder einem vergleichbaren Elektroantrieb. In den ersten 3 Jahren wurden rund 185.000 dieser Berechtigungen erworben. Übrigens, die Schlüsselzahl 196 gilt nur in Deutschland. Im Ausland dürfen Leichtkrafträder mit dieser Berechtigung nicht geführt werden. Aber vielleicht weckt man damit ja eine neue Leidenschaft und hat irgendwann Lust, große Maschinen zu fahren. So wie Gerrit Reichel. Der Pressesprecher des ACV bezeichnet sich selbst als Petrolhead. Er ist also ein echter Fan von Motoren. Seine ganz besondere Liebe gilt allerdings einem ganz bestimmten Motorrad. Hallo Gerrit. Was für eine Maschine fährst du denn?
Also ich fahre eine Yamaha aus dem Jahr 1990. Das ist das, was man so landläufig damals als Eisenschwein bezeichnete vielleicht. Ist eine Tausender, war damals mein junge Männertraum und den habe ich mir verwirklicht und die fahre ich heute wieder.
Heute wieder heißt, du hast deine alte entmottet und hast sie wieder fahrbereit gemacht?
Nee, das war leider nicht möglich. Also ich habe das Moped tatsächlich mit 20 neu gekauft, hatte vorher jahrelang irgendwie Zeitung ausgetragen, Geld gespart und dann nach Stufenführerschein mit 27 PS angefangen und dann das große Upgrade auf die Tausender. Und die habe ich tatsächlich gefahren, bis die im Eimer war. Das waren so 80.000 Kilometer und dann kam ein neuer Lebensabschnitt, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, aber dann war zunächst mal eine Zäsur, was das Mopedfahren angeht. Und ich habe das als extrem schmerzlich empfunden. Das war so eine klaffende Wunde, die sich über die Jahre nie geschlossen hat, so richtig. Als dann die Lebenssituation sich so verändert hat, dass ich gedacht habe, Mensch, man könnte eigentlich wieder, habe ich erstmal jahrelang so heimlich im Internet geguckt, gibt es denn die Kisten noch? Und tatsächlich dann nach einer ganzen Weile halbherzigen Suchens eine entdeckt, da bin ich so drüber gestolpert, wo ich gedacht habe, meine Fresse, die ist ja genau deine Karre. Also ich hatte eine sogenannte Grauimportmaschine aus Kanada, die eine andere Lackierung hatte, als auf dem deutschen Markt vertrieben wurde und aber einen Kilometer-Tacho hatte, damals auch deutlich billiger war. Und ich habe genau dieses Moped, also die gleiche, nicht dieselbe, wieder gekauft und bin damit jetzt seit 2 Jahren mega happy, obwohl es was völlig anderes ist. Es fühlt sich anders an, aber es ist zumindest das gleiche Moped.
Aber warum diese Rückbesinnung? Ist es tatsächlich die Lücke von, diese klaffende Wunde, von der du gesprochen hast? Weil es gibt doch inzwischen tolle Entwicklungen. Es gibt ja fantastische Maschinen da draußen. Da hätte man ja auch irgendwie was Modernes nehmen können. Warum nochmal die alte?
Ich würde mich selber als Heavy User in multimodaler Hinsicht bezeichnet, heißt, ich möchte eigentlich alles fahren und ich möchte da auch bei Spaß haben. Und mein Problem ist, meine Kritik an der Verkehrswende, die ja auch eine Antriebswende ist, wir reden jetzt viel über Elektromobilität und auch bei Elektromotorrädern, ist, dass die Emotionalität auf der Strecke bleibt. Für mich hat Mobilität essentiell was mit Emotionalität zu tun. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Irrtum, der noch gar nicht so richtig verstanden ist. Elektromobilität macht einfach viel weniger Spaß. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Elektroautos. Also ich fand mein Leben lang Autos toll, aber auf Elektroautos habe ich also bis auf wenige Ausnahmen einfach gar keinen Bock, weil die so austauschbar sind, weil die Emotionalität mir fehlt. Ich will auch keine synthetisch erzeugte Geräuschkulisse. Ich will, dass der Motor authentisch das Geräusch erzeugt, was er von seiner technischen Konstruktion her erzeugen soll. So, und die Emotionalität, die mit einem Vierzylinder-Vergasermotor mit 1000 Kubik von 1990 verbunden ist, die habe ich bis heute in der Form so nicht wiedergefunden. Und ja, deswegen bin ich da wieder hin zurückgekehrt.
Ich kann das total nachvollziehen in dem Punkt, auch was die Geräuschkulisse betrifft. Ich hatte mal eine alte Vespa, die so laut war, dass meine Nachbarn mich schon kilometerweit gehört haben. Ich fand es toll, die Nachbarn nicht so. Aber das ist eben halt mit E-Mobilität gar nicht möglich. Was aber vielleicht so ein Punkt ist, den ich ganz spannend finde bei E-Motorrädern, E-Autos, ist dieses andere Fahrgefühl. Ist das nicht etwas, was dich ein bisschen reizen würde?
Na klar, also die Emotionalität kommt ja ganz im Wesentlichen auch über die Fahrdynamik und Elektromobilität bietet natürlich eine ungeahnte Leistungsentfaltung. Also das ist halt ja der berühmte Drehmomenteffekt. Ja? Die Leistung ist vom ersten Moment an voll da. Da brauche ich keine Drehzahl, da muss ich nicht schalten. Das ist auf einem Motorrad noch viel krasser als im Auto. Natürlich fahren Elektromotorräder, was ja im Moment noch eine totale Nische ist. Ich glaube auch nicht dran, dass sich das bald gravierend ändern wird im Markt, aber die fahren natürlich total begeistert. Also das ist ja, das ist irrwitzig. Da kommt ja nichts ran, wenn so ein 100 PS Elektromotorrad mal Feuer macht. Ja, stattgegeben.
80.000 Kilometer mit der ersten, jetzt mit der zweiten, sagst du, bist du der zweiten unterwegs. Wie fährst du jetzt? Also heute anders als früher wahrscheinlich, aber wie fährst du jetzt?
Na, ich kann es halt nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Gerd, das muss ich dir doch nicht erzählen, oder? Wenn du als junger Mensch auf dem Höhepunkt deiner Reflexe und deiner sonstigen körperlichen Leistungsfähigkeit so ein Moped fährst, dann gibt es nichts Besseres. Und ich habe mir damals schon gesagt, ich will kein alter Sack sein, der auf einer Tausender fährt. Die Jungs fand ich damals schon echt ein bisschen albern. Die sind damit Show gefahren, haben sich damit vors Café in die Sonne gestellt und hatten die dicksten Karren und den Reifen nur in der Mitte abgefahren. Das war nicht mein Ding. Ja? Und ich war wirklich extrem glücklich damit, dass ich die Möglichkeiten, die diese Maschine geboten hat, als junger Mann auch wirklich ausgereizt habe. Also ich hab's mir wirklich gegeben und ich habe es auch dem Moped gegeben. Und ich bin froh, dass ich noch lebe. Und das ist ein völlig anderer Film als das, was heute läuft.
Nichtsdestotrotz glaube ich, das ist ja nicht nur so ein Vitrinenmotorrad. Ne? Du fährst ja schon ein bisschen damit. Wo fährst du hin damit? Also machst du mal eine längere Tour langsamer als früher oder machst du so Showfahrten, weil das ja auch ein Oldtimer inzwischen schon ist?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen will. Also, das ist wirklich das reine Genussfahrzeug geworden, wobei definiere Genuss, der Genuss kommt viel stärker als, ich sag mal, so in der ersten Yamaha-Phase bei mir, über die Freude am Besitz. Ich kann mich einfach auch freuen, wenn ich jetzt hier in meiner Wohnung sitze und weiß, das Ding steht unten in der Garage. Das bereitet mir schon unglaubliche Freude. Ich muss die noch nicht mal mehr fahren. Das ist wirklich beknackt, oder?
Nee,
aber wenn ich fahre, um da eine Frage zu beantworten, ich nutze die hin und wieder. Also viel stärker als früher bin ich jetzt ein Schönwetterfahrer. Ich bin früher das ganze Jahr durchgefahren. Ich bin bei 4 Grad im Dezember gefahren. Ich habe auch auf geschlossener Schneedecke in der Schweiz Erfahrungen gesammelt. Das ist alles nicht so witzig
gewesen. Hört mal nicht hin
da draußen.
Das ist
ja, du fährst im Sommer in den Tunnel rein und kommst auf Schnee hinten wieder raus. So ist das nun mal. Aber ich bin schön Wetterfahrer geworden und ich nutze sie dann auch mal für Kurzstrecken zur Arbeit. Das ist eigentlich totaler Quatsch, aber ich liebe, wie gesagt, das Geräusch und ich bin Längsdynamiker. Ich kann das, ich kriege die Kiste nicht mehr auf die Rasten und ich kann auch nie mehr so richtig bremsen und das alles. Ich mag einfach das Geräusch. Ich mag diese schrullige Art, wie sich dieser Tausender-Motor von unten hochgurgelt und dann schön homogen immer mehr an Leistung zulegt. Diese Leistungskurve, da war ich schon immer Fetischist. Übrigens, das war der Grund, warum ich mir genau dieses Modell gekauft habe, aber das ist ein anderes Thema.
Wenn wir jetzt mal kurz den Schwenk zu deinem Beruf machen, weil du sagtest gerade, Multimodalität, dieses, ich kann das Fahrzeug oder dieses Verkehrsmittel verwenden, was gerade in meine Lebenswirklichkeit passt, vielleicht auch mischen, kombinieren und irgendwie das Beste aus allen Welten machen. Was glaubst du generell, das Motorradthema, welchen Stellenwert hat das in diesem Konzept? Ist das nach wie vor ein Nischenthema oder wird das größer, weil die Straßen voller werden, enger werden? Vielleicht ist es gerade für den Stadtverkehr ein Thema. Wie siehst du den Stellenwert des Motorrads in dem multimodalen Konzept?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass grundsätzlich erstmal das motorisierte Zweirad noch total unterschätzt wird in der Verkehrswende. Es bleibt unter seinen Möglichkeiten. Da hat auch die Einführung des 125er, ich sag mal, Autoführerscheins von Andi Scheuer wenig geändert dran. Wenn man sich historisch anguckt, wofür das Motorrad steht, dann finde ich das mega spannend, weil es ist ein hochdynamischer Prozess, der auch noch überhaupt gar nicht aufgehört hat. Alle am Anfang war es ein arme Leute-Fortbewegungsmittel für Menschen, das war Einstieg in die Mobilität, die kamen vom Fahrrad und dann war Motorrad schon mal next level. So. Und dann fuhren diese Menschen lange Motorrad, bevor sie sich einen Käfer leisten konnten. Und lange ging das auch noch parallel. Es gab die Menschen, die schon Auto fahren konnten und die noch Motorrad fahren mussten. Später ist es zu einem reinen Vergnügungs- Fahrzeug geworden. In die Zeit fällt auch meine Sozialisierung. Das waren Spaßfahrten natürlich, auch wenn ich das immer so ein bisschen halbherzig legitimiert habe, weil ich gesagt habe, ich bin ja ganz Jahresfahrer und ich habe ja kein Auto. Ja, ich hatte ja bald auch beides. Ne? Da kann man auch sehr schön zum Beispiel Zulassungszahlen beobachten, welche Segmente gekommen und gegangen sind. Also das Segment, was ich fahre, eine Tausender, ein Supersportler, das ist ja eine Nische in der Nische. Also es sind heutzutage ganz andere Segmente, die erfolgreich sind. Ich glaube schon, dass das Zweirad aufgrund seiner Flexibilität, aufgrund seines Flächenbedarfs, aufgrund dieses ganzen Sharing-Gedankens, den man ja in den Großstädten mit den Rollern sehen kann, unglaublich viel Potenzial hat. Ja, einfach, du brauchst einfach weniger Platz damit, du bist viel wendiger, setzt dich da drauf und stellst das Ding irgendwo hin. Es ist nicht so teuer wie ein Auto, du kannst es viel, viel lässiger nutzen. Also da bin ich total dabei, das finde ich großartig.
Wenn wir jetzt über einen wichtigen Teil über unsere Verkehrswende reden und sagen so, hey, Motorradfahren oder Zweiradfahren könnte ein spannender großer Puzzlestein sein, müssen wir da nicht auch über Sicherheitsverbesserungen reden? Also wir als andere Verkehrsteilnehmer, wie können wir das hinbekommen, dass das auch ein sicheres Fahren bedeutet? Also für uns sind es die Straßen, ist es der Umgang miteinander, neue Regeln für neue Teilnehmer. Wie können wir den Sicherheitsaspekt ein bisschen in den Vordergrund heben?
Der RCV ist ja engagiert auch im Thema Verkehrssicherheit, in den verschiedensten Gremien. Ich will nur mal als wichtiges Beispiel den Verkehrssicherheitsrat nennen. Mhm. So. Dort beschäftigen wir uns im Expertenkreis viel mit Unfallzahlen, mit der Unfallforschung. Und natürlich ist beim Thema Zweirad die Verkehrssicherheit ein Riesenthema, völlig anders als beim Auto. So, der Motorradfahrer, die Motorradfahrerin, wir zählen zu den vulnerablen Verkehrsteilnehmern. Also wir sind immer die auf die Fresse fallen. Ja, und die Unfallzahlen sprechen eine ganz deutliche Sprache. Wenn wir die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland runterbringen wollen, dann müssen wir ganz stark uns an die schwachen Verkehrsteilnehmer richten. Und das sind Motorradfahrer und Fahrradfahrer. So, also die Gefahr fährt immer mit auf dem Zweirad, das ist so. Aber was wir tun können, ist relativ klar, das wissen die Fachleute seit langem. Der Motorradfahrer hat es selbst in der Hand. Er muss sich erstmal mit vernünftiger Schutzkleidung selber schützen. Er muss seine Fahrfertigkeiten optimieren. Es sind ganz, 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 ganz oft sind es selbstverschuldete Unfälle. Es ist ein Märchen, dass Motorradfahrer Opfer der Autofahrer sind. Das ist falsch. Das lässt sich statistisch so nicht pauschal halten. Macht Sicherheitstrainings. Übt das. Seid im Training. Man muss Übung haben. Ich habe vorhin ja sehr deutlich gesagt, ich kann es nicht mehr. Ich preise das in meine Fahrweise mit ein. Ja, ich kompensiere das. Motorradfahren erfordert Übung. Und wenn du die Übung nicht hast, weil du nur alle 3 Wochen bei schönem Wetter mal ein bisschen geradeaus fährst, dann sei dir dessen wenigstens bewusst. Vielleicht sogar lässt es besser ganz sein. So, das ist ein Punkt. Aber Infrastruktur ist natürlich auch ein Thema. Ich sitze in Gremien, da wird stundenlang darüber diskutiert, was für ein Umfahrschutz, Unterfahrschutz an Landstraßen mit Hindernissen, / Bäumen am Straßenrand denn wohl der beste ist. So. Natürlich gibt es da immer noch bessere Möglichkeiten als das, was die Wirklichkeit gerade zeigt. Ja, also Infrastruktur, eigenes Können, eigene Vorsicht, Schutzkleidung, das sind sicherlich ganz wichtige Themen. Aber was ich auch noch sagen muss, ist, das ist auch so mein Steckenpferd, die moderne Technik, der moderne Verkehr verblödet uns Autofahrer. Ja, wir werden immer blöder. Ja, und die Motorradfahrer sind auch die Leidtragenden davon. Autofahrer haben nicht mehr das Bewusstsein, wirklich am Verkehr verantwortungsvoll teilzunehmen, sondern die sitzen im Auto, was fährt. So, und natürlich mähen die dann auch mal tendenziell eher einen Zweiradfahrer um, weil sie denken, nö, da hat das Assistenzsystem wohl gepennt. Schade.
Die Frage, die ich mir irgendwann stelle, wer verklagt denn irgendwann die Programmierer dieser Assistenzsysteme? Wieso? Ich hätte ja gemacht, aber ihr habt mir das falsch programmiert. Das kommt ja sicherlich auch irgendwann nochmal auf uns zu.
Ja, wir haben in Deutschland eine sehr klare Rechtsprechung und das ist die Fahrerhaftung. Mhm. Nicht die Halterhaftung und auch nicht die Herstellerhaftung. Mhm. Es wird ganz hoffentlich und ganz wahrscheinlich dabei bleiben, dass der Fahrzeugführer verantwortlich ist.
Ich hoffe das auch, weil gerade wenn die KI irgendwann tatsächlich mal das Steuer übernimmt und man sagt, verlässt sich darauf, ich glaube, dann ist man ein bisschen verlassen. Was du sagst, ist ein wichtiger Punkt. Dass ich mal die eigenen Fähigkeiten irgendwie nicht verlernen oder beziehungsweise das, was man mal gelernt hat, ein bisschen zu stärken. Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt. Also gerade auch vielleicht sich auch nicht zu überschätzen. Denn beim Motorrad, das ist ja auch so eine Sache, sehe ich jedenfalls oftmals, zu kleine Personen mit zu großen Maschinen oder Leute, die gerade erst angefangen haben, mit einer Leistungskraft unter dem Pobacken, wo ich denke so, vielleicht ist das keine gute Idee.
Meine Überzeugung ist tatsächlich, dass der Stufenführerschein extrem wichtig ist. Ich trete für den ACV auch dafür ein, dass das als Modell für Autofahrer erweitert wird. Da finde ich es eigentlich noch viel, viel notwendiger. Beim Motorrad ist das selbstverständlich. Und ich unterstütze zum Beispiel auch junge Menschen, die mit 16 anfangen, mit einem 125er sich das anzueignen, diese Fahrfertigkeit. Kleines, leichtes Motorrad mit wenig Leistung ist der beste Einstieg. Da wäre ich mal pauschal dafür. Ich verstehe nicht, warum es in Deutschland möglich ist, als 18-Jähriger sich den 550 PS Sportwagen des Vaters aus der Garage zu holen und damit dann Leute totzufahren. Warum, warum ist das möglich? Und mit dem Moped muss ich 5 Jahre irgendwie mit kleinem Gas rumfahren.
Ich finde es super, dass du da auch diese Demokratisierung dieser Verkehrsmittel sagst, so, dass, was für den einen gilt, sollte auch für den anderen gelten, weil die Leistungskraft, also verteilt sich halt auf 4 Reifen, ist aber nicht weniger ungefährlich. Also von daher finde ich genau richtig so. Das heißt also, wir sind uns einig, Motorradfahren macht Spaß, darf Spaß bringen, darf emotional geladen sein und wird ein wichtiger Teil in unserer Mobilität bleiben.
Ja, unbedingt. Und ich will auch gar nicht Elektromotorräder verteufeln. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Ja, also da kann ich mich schon auch für begeistern über diese Leistungsentfaltung. Aber wenn man so noch ein bisschen weiter in die Zukunft blickt, dass junge Menschen, die heute geboren werden, so diese Generation, die wird ja gar nicht mehr mit dem Geräusch von 1000er Vierzylinder-Motorrädern in Berührung kommen. Denen fehlt folglich dieser emotionale Kontakt und diese Verknüpfung im Gehirn. Wenn ich ein Motorrad sehe, ein unverkleidetes Motorrad, wo vorne vier Eisenkrümmer rausragen, dann assoziiert mein Gehirn automatisch ein bestimmtes Geräusch. Das wird den kommenden Generationen fehlen. Und das ist auch, ich will das gar nicht werten, das wird einfach so sein. Ob das gut oder schlecht ist, das ist so.
Gerrit, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über deine Leidenschaft zu geben. Vor allen Dingen über die Tipps bin ich sehr dankbar, weil ich bin am Überlegen, mir einen Führerschein zu machen und vielleicht wird mir diese Folge dabei helfen, die richtige Wahl zu treffen beim Führerschein und beim Motorrad. Dankeschön.
Gerne.
Gerrit Reichel hat einen Punkt getroffen. E-Bikes sind noch in der Minderheit. Die meisten Fahrer wollen auf den Motorensound nicht verzichten. Der größte Teil der Motorräder in Deutschland fährt mit Benzin. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr fuhren insgesamt rund 19.000 Krafträder mit Elektromotor. Allerdings stieg die Zahl der E-Motorräder in den letzten 3 Jahren stark an. Allein 2019 wurden rund 1.700 E-Krafträder neu zugelassen. Mehr als doppelt so viel wie im Vergleich zu den Vorjahren. Und das liegt sicher auch an den mutigen Herstellern. Es kommen immer mehr interessante E-Maschinen auf den Markt. Zum Beispiel die Modelle von Black Tea Motorbikes aus München. Ich habe Victor Sommer, den Gründer des Startups, am Telefon erwischt, als er mit dem E-Bike für einen Fototermin in Italien unterwegs war. Hallo Victor, sag einmal, warum hast du überhaupt ein E-Motorrad im Retro-Style gebaut?
Also als allererstes habe ich nicht mal ein Motorrad gebaut, sondern man würde sagen, es war ein Moped, also ein 45 km/h-Modell. Denn das darf man auch mit dem Autoführerschein fahren. Meine Idee war quasi so Motorrad-Style oder auch wirklich so Moped-Style, auch aus den 80er, 90ern, wie eine Herkules, Kreiler oder Zündapp oder sowas ähnliches, einfach auch für einen Autoführerschein zur Verfügung zu haben. Denn das Problem ist einfach, dass ich keinen Motorradführerschein hatte. Also musste ich irgendwas für mich bauen, was ich auch fahren darf. Und deswegen war das allererste, was ich quasi für mich bauen wollte, quasi so Motorrad für Leute mit einem Autoführerschein. Und das war quasi das erste Modell, was ich gebaut habe. Das habe ich schneller als 45 km/h gefahren. Sehr, sehr klein, sehr leicht. Also wirklich wie so ein altes Moped aus den 80er, 90ern.
Okay, aber trotzdem, also du musst ja erstmal irgendwie ein bisschen wahnsinnig sein oder ganz viel Geschick haben, um zu sagen, so, ich mache jetzt mal ein Moped. Das heißt also, ich baue das, ich design das und packe dann E-Motor rein. Also wo hast du das Talent dafür her?
An sich hat es, glaube ich, so ungefähr ein Jahr gedauert. Das war die Uni vor allem. Also bei uns in München machen wir viel Richtung Entrepreneurship. Prototyping und da haben wir auch quasi eine Garage, ein Makerspace. Und da können wir wirklich sehr, sehr viele Maschinen bedienen. Da kriegen wir einen Kurs und dann, sobald wir einen Kurs absolviert haben, dürfen wir zum Beispiel schweißen, eine Drehmaschine benutzen, CNC-Fräse, Wasserschneider. Und sobald man quasi relativ viele Kurse gemacht hat, also ich zum Beispiel, hat man auf einmal sehr, sehr viele Möglichkeiten, an etwas rumzubasteln. Und am Anfang war es nicht mal ein Motorrad, sondern am Anfang waren es kleine Sachen, Geschenke für Familie, für Weihnachten. Und dann natürlich wird es immer größer und größer, was man sich dann quasi vornimmt. Und als allererstes wollte ich ein E-Bike quasi selbst umbauen, weil ich hatte ein Fahrrad in München, dachte mir, okay, ein E-Bike wäre ganz cool. Und dann irgendwie wurde schnell irgendwie aus dem E-Bike so ein ganz kleines E-Moped. Also anstatt, dass man in die Pedale tritt, dachte ich mir, vielleicht kann man ja so ein Daumengas, also wie bei diesen E-Scootern, auf dem man draufsteht, quasi installieren, um dann quasi mit den Füßen zu strampeln, sondern quasi ein bisschen Gas zu geben.
Hast du zu dem Zeitpunkt schon gedacht, dass das irgendwie vielleicht nicht so leicht sein könnte, deutsche Behörden irgendwie dazu animieren, sowas auch zuzulassen? Weil ich glaube, der Weg wird sicherlich nicht so einfach gewesen sein, oder?
Die Entscheidung war am Anfang so, ich dachte mir, entweder kann ich jetzt meine Unizeit genießen, also mit meinen Freunden feiern gehen, Party machen, oder halt mit dem Geld, was ich ein bisschen angespart habe, so 1.000 Euro, vielleicht irgendwie mal was Neues machen, was basteln. Das war für mich auch eine schwere Entscheidung, weil ich wusste, okay, gut, wenn du jetzt was baust, ja, am Ende musst du ja irgendwie auch zulassen oder fährst du vielleicht illegal mit diesem E-Bike rum, wie machst du es dann? Und ich hatte da einfach keine Antwort. Ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, ob es eine Firma wird, ob es überhaupt irgendwie ein Fahrzeug gibt, was ich benutzen darf. Aber ich wusste irgendwie insgeheim, ich muss es einfach mal probieren. Weil wenn ich es nicht mache, am Ende schaue ich dann zurück und denke mir so, schade, wieso hast du das eigentlich nicht gemacht? Und deswegen habe ich einfach gar nicht in die Zukunft geschaut und habe einfach gesagt, mach einfach das, was dir gerade so Spaß macht. Und dann am Ende schaust du einfach, was dabei rauskommt. Ob du dann eine Zulassung brauchst oder ob du einfach so damit rumfährst, wer weiß. Aber einfach mal probieren und machen. Das ist also quasi mein Motto.
Und dann hast du ja mit einer Kickstarter-Kampagne irgendwann mal begonnen. War da dann schon alles safe? Das heißt, also hattest du da schon die Zulassung für alles oder war das noch so im Work in Progress?
Oh, das war noch ganz weit weg von einer Zulassung. Und zwar im Oktober 2019, glaube ich, kam die Idee. Dann habe ich kurz vor Weihnachten 2019 so einen ersten kleinen Prototypen gehabt. Und dann diesen Prototypen für die Crowdfunding-Kampagne hatte ich jetzt im Frühling 2020 fertig. Und da habe ich dann auch ein paar Kurse in der Uni gemacht mit diesem Prototypen, wo mir Coaches und Mentoren ein bisschen geholfen haben, wie man quasi aus einer Idee oder quasi ein Produkt, was man selbst gebaut hat, wirklich zu einem Businessmodell kommt, zu einer Firma. Weil das hat mir auch natürlich gefehlt. Ich wusste nicht, wie komme ich jetzt aus so einem Produkt, was ich habe, zu einer Firma oder zu einer Zulassung und zu einer Produktion. Also das war ein weiter Weg und ich wusste nicht, welche Schritte da gemacht werden müssen. Und in dem Verlauf, in dem Prozess, wurde dann irgendwann klar, Investor zu finden wird sehr schwer, Kredit auch. Aber was möglich wäre, wäre eine Crowdfunding-Campaign, weil mein Produkt einfach sehr, sehr gut reinpasst. Weil Crowdfunding-Produkte sind oft cool, machen Spaß, kann man gut vermarkten und da passt einfach ein Elektromotorrad sehr, sehr gut rein. Zulassung hatte ich da noch gar nicht angefangen. Ich wusste noch nicht genau, was man da genau machen muss. Was ich aber hatte, war schon mal ein Kontakt zum TÜV Süd bei uns in München. Also der bestand schon, da habe ich schon mal angefragt und da wurde mir auch erklärt, es wäre möglich, sowas zu machen, sobald wir quasi ein Produkt haben und natürlich auch genug Kapital, um das zu finanzieren.
Da spielen ja sicherlich auch Sicherheitsaspekte eine Rolle, ne? Das heißt also, das ist ja Abgasnormen kannst du einhalten, klar, aber alles andere, ne? Also wie sicher fährt man da? Wie sind die Bauteile so verarbeitet, dass zum Beispiel auch so beim Unfall irgendwie weniger passiert? Welche Vorgaben hast du denn gehabt, um überhaupt die Zulassung zu bekommen? Und gibt es ja irgendwie so ein DIN A4-Blatt, ein PDF, was man dir zuschickt, dass du weißt, aha, das kann ich abhaken? Oder musstest du, ist es so Try and Error?
Try and Error, aber wenn man Kontakt hat, das ist ein TÜV oder DEKRA, dann helfen die einen auch immer sehr, sehr gut weiter. Die erklären immer alles genau. Da hatte ich auch eine Anleitung quasi, eine Homologation, Typengenehmigung, was alles getestet wird, welche Normen es gibt und vor allem, was man in diesen Normen nachlesen kann. Also es gibt also für jedes Bauteil oder jede Einrichtung quasi immer eine Norm. Also wie zum Beispiel auch für Reifen sieht man immer eine E-Nummer und diese E-Nummer ist auch die Norm. Und dann muss man quasi in der Norm nachlesen, wie es getestet wird, was getestet wird. Und es ist auch wichtig, dass man das selbst auch durchliest und versteht. Denn auch eine Prüfungsorganisation kann vielleicht Texte anders interpretieren, als man selbst es interpretiert. Das heißt, da ist auch immer so ein bisschen, also ganz, ganz bisschen Interpretationsspielraum gegeben. Das heißt, es war auch meine Aufgabe, sage ich mal, die Texte, Gesetztexte zu verstehen und nachzuvollziehen.
Das heißt, du hast also während des Prozesses hast du dich noch immer mehr zum Fachmann entwickelt. Aus einer Studie-Idee ist dann irgendwann ein richtiges Produkt, eine Firma geworden. Ja, aber jetzt kommt natürlich das eine. Du hast eine Idee, baust da was, veröffentlicht das. Wie war die Resonanz? Also Crowdfunding ist eine tolle Idee, weil man da erstmal so die schon mal feststellt, okay, Interesse ist da, ganz klar. Aber das ist ja dann nur für die Anschubfinanzierung wirklich wichtig. Wie ist die Resonanz jetzt auf das fertige Produkt oder die Produkte?
Also Resonanz ist gut. Was es immer gibt bei den ersten Produkten, die wir jetzt rausschicken, ist natürlich, dass ein paar kleine Kinderkrankheiten da sind. Da ist aber auch die Resonanz gut, weil wir einfach als, sag ich mal, Hersteller genau auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Das heißt, wir sammeln ganz genau, welche Sachen sehr oft vorkommen und kommunizieren die auch öffentlich. Wir haben auch eine Seite bei uns auf der Website, wo man die ganzen Kinderkrankheiten nachlesen kann und zeigen auch genau, wie wir quasi diese reparieren werden oder wie der Kunde die auch natürlich auch selbst reparieren kann. Also wir haben einige Kunden, die sind schon jetzt mit der neuen Bonfire X auch schon 1000 Kilometer gefahren ohne Probleme. Die haben wirklich Spaß. Bonfire S haben wir schon länger, seit über einem Jahr schon auf dem Markt. Und da haben die Kunden jetzt auch sehr, sehr viel Spaß, weil wir einfach im ersten Jahr die Kinderkrankheiten entfernen konnten. Und das sehen wir jetzt auch jetzt in den letzten Fahrzeugen, die wir ausliefern, dass da immer wenige Probleme auftauchen. Oder wenn es Probleme gibt, wissen wir genau, wie wir diese ganz schnell beheben können beim Kunden.
Das Ding ist ja, wenn man jetzt irgendwie so eine neue Firma macht, egal was es ist, ob es ein Smartphone ist, eine Tasche ist oder ein Motorrad ist, kann man das schnell skalieren. Wie hast du das gemacht? Also gerade wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie schon die ersten Kunden, die dann drei Modelle habt ihr jetzt, die dann schon unterwegs damit gemacht haben. Wie kriegst du das hin, dass du denn so schnell so viele Maschinen auf die Straße bringst? Wo fertigst du? Wie bekommst du die Teile? Also mit wem arbeitest du zusammen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du das alles alleine machst mit dem Team, das du da vor Ort hast.
Genau, so in München sind wir ein Team von drei Vollzeitangestellten und einem Werkstudenten, deswegen sagen wir mal dreieinhalb Angestellte.
Ja.
Und wir machen quasi alles in München, also von München aus. Wie ich sage immer, wir arbeiten sehr, sehr effizient. Also in München ist die Montage, das heißt, da werden die ganzen Bauteile montiert zum fertigen Motorrad.
Ja.
Und wir bekommen alle Bauteile verteilt aus Europa teilweise, also Italien, Ungarn. Einige Sachen bekommen wir aus Deutschland, ein paar aus China und Taiwan. Man muss ja, sag ich mal, sehr effizient arbeiten und um es zu skalieren oder sehr schnell zu wachsen, sind wir, glaube ich, noch nicht ganz da, weil es ist wirklich nicht einfach, mit Hardware-Produkten zu skalieren. Software ist natürlich leichter, weil man es einfach sehr schnell verkaufen kann, weltweit. Und bei uns muss man immer Zeit investieren, um ein Motorrad zu bauen.
Wie viel verlassen denn die Halle pro Tag? Also wie viele Maschinen? Wenn ihr zu drei Vollzeitangestellte habt, also wie viel schafft ihr denn?
Zwei Stück am Tag.
Das heißt, das ist schon so eher so ein Boutique-Hersteller. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt bestelle, kann das sein, dass ein bisschen Wartezeit da wäre wahrscheinlich, ne?
Genau, Wartezeit hatten wir jetzt sehr, sehr, sehr lang. Also die ersten Kunden für die Bonfire X mussten quasi seit der Crowdfunding-Kampagne warten. Mhm. Und die haben es jetzt diesen Winter erhalten. Und jetzt aktuell liefern wir alle aus 2022 aus. Und die jetzt dieses Jahr bestellen, werden die Motorrad dann ungefähr so im Sommer erhalten. Und dann werden wir nach und nach die Lieferzeit natürlich verkürzen.
Okay. Jetzt hast du drei Modelle habt ihr gerade im Sortiment. Also eher so diese Moped-Klasse, hattest du schon erwähnt. Dann die 80er, also 80 km Höchstgeschwindigkeit. Das war, glaube ich, die ES und dann die X mit 100 km Höchstgeschwindigkeit. Für mich jetzt als Ingenieurslaien wäre das ja so, eigentlich ist es doch gar kein Problem, irgendwie ein stärkerer Motor, stärkerer Akku rein und fertig ist der Lack. Oder gibt es da noch andere Sachen, die man berücksichtigen muss, wenn man so höhere Klassen, also Motorräder zu höheren Klassen machen möchte?
Also sich stimmt das fast. Also man muss einfach gucken, wie man die Leistung erhöhen möchte. Da gibt es oft immer einen limitierenden Faktor. Entweder ist der Motor, das Steuergerät oder die Batterie. Und dann kann man, wenn man das, was limitiert, quasi stärker machen, dann kann man quasi mehr Leistung rausholen, bis irgendwie ein neues Bauteil wieder limitiert. Wenn aber ein Motorrad schneller fährt, was man auch immer beachten muss, ist, dass einfach die Bremsanlage passt.
Wie lange kann ich denn mit einer vollen Akkuladung unterwegs sein? Also wie oft muss ich nachtanken?
Abhängig davon, wie man fährt.
Also ja, okay.
Man kann 100 Kilometer fahren, schon möglich.
Ja.
Also wir haben auch beim Test, also für die Homologation haben wir 110 Kilometer als Reichweite. Wir haben nicht den WLTP-Zyklus, sondern so einen ähnlichen Zyklus. Und wir geben 100 maximal an, aber wir sagen immer, das ist wirklich nur im Eco-Modus, also quasi 70 km/h maximal, also so Stadtverkehr langsam. Wenn man aber im Sportmodus fährt und wenn man fährt wirklich Autobahn so schnell wie es geht, dann kommt man maximal 50 Kilometer weit.
Okay. Gibt es also Individualisierungsmöglichkeiten, dass ich sage, hey, ihr habt jetzt diese Standardmodelle, ich kann noch ein bisschen was tun, aber kann ich die noch in irgendeiner Form von euch, weil ihr die ja sowieso alle anfasst, für mich nochmal ja, mit extra Features ausstatten?
Das geht. Also was wir immer anbieten, sind die Zubehörteile bei uns im Shop. Da kann man quasi vieles an Zubehör dazu kaufen. Also wir haben Gepäckträger, Seitentaschen, dann auch Offroad-Schutz nennen wir das, also quasi so ein Schutzblech unten, damit er nicht alles so schnell zerkratzt. Ansonsten können wir dann quasi die Position von den Fußrasten verändern, Lenker höher stellen, andere Spiegel, andere Blinker. Und wenn ein Kunde irgendwas sehr, sehr Spezielles braucht, dann muss man mal gucken, was erlaubt ist von der Typengenehmigung und was nicht. Dann kann man uns einfach eine E-Mail schreiben und dann schauen wir mal nach, ob das möglich ist oder nicht.
Wenn ich jetzt so ein Motorrad bei euch bestelle und das dann im Sommer habe. Ich wohne in Hamburg, habe dann irgendwie ein Problem. Wo finde ich denn die Möglichkeit, das Problem zu lösen? Muss ich die Maschine dann zurückschicken? Kommt ein Techniker nach oben? Weil ich glaube nicht, dass ihr ein Netz habt im ganzen Bundesgebiet, wo dann irgendwie ihr mit Kooperationen, also mit Werkstätten kooperiert. Also was wäre denn da der Weg?
Genau, also Werkstätten haben wir noch keine Servicepartner. Mhm. Aktuell ist es so, dass wir wirklich vorbeikommen.
Wow.
Es gibt immer verschiedene Arten von Problemen. Manche sind sehr, sehr leicht lösbar und da haben wir auch viele Videos, wie man das quasi noch selbst ausbauen kann, zum Bauteil und selbst quasi da austauschen kann. Wenn es aber, sage ich mal, ein schweres Problem ist, zum Beispiel der Motor ist defekt oder der Controller, dann müssen wir einfach fortkommen und das einfach austauschen. Weil es Elektro ist, sind es wenige Sachen, die am Anfang kaputt gehen. Sogar wenn eine Batterie kaputt gehen sollte, eine Batterie ist dann quasi sehr, sehr einfach ausgetauscht, weil die kann man ja einfach rausziehen und dann schicken wir einfach eine neue zu.
Aber wo sind die Limitierungen? Ja. Aber was hast du für Ideen gehabt, wo du sagst, ach, das geht nicht oder geht noch nicht?
Ich glaube, was die meisten haben möchten, ist einfach mehr Reichweite.
Ja.
Das Problem beim Motorrad ist einfach, was man beim Auto stattdessen machen kann. Man kann das Auto sehr, sehr schwer machen, ein Elektroauto, aber ein Motorrad kann man nicht unendlich schwer machen. Vor allem bei uns müssen ja die Batterien entnehmbar sein. Weil wir wollen ja anbieten, dass auch die Kunden, die im fünften Stock leben, die Batterien mit hochnehmen können. Und beim Auto kann man den CW-Wert, also den Luftwiderstand, kann man optimieren. Und das kann man beim Motorrad nicht, weil man einfach immer den Fahrer hat. Das heißt, der Luftwiderstand ist immer sehr, sehr hoch beim Motorrad. Sprich, vor allem die Reichweite bei hohen Geschwindigkeiten ist immer sehr, sehr schlecht bei Elektromotorrädern.
Für mich gehört so ein Motorengeräusch irgendwie dazu. Also jetzt muss ja nicht riesenlaut sein, wie die falschen Auspuffmontagen oder sowas, sondern aber so ein Motorengeräusch gehört dazu. Und tatsächlich in der Straßenverkehrsordnung für Autos gilt ja auch, wenn du bestimmte Geschwindigkeiten auf Straßen hast, muss auch ein Motorengeräusch da sein. Wie klingt eure Maschine?
Sehr, sehr leise. Also abhängig von den Reifen, die man hat. Wir haben die Straßenreifen und da ist es wirklich super leise. Man hört das wirklich kaum. Oder man kann die Dual-Sport-Reifen nehmen, die sind ein bisschen grober vom Profil und da hört man das Motorrad auf so 20, 30 km/h, einfach wegen den Reifen. Mhm. Aber im Zweiradbereich hat man keine Norm, die vorschreibt, dass man Geräusche produzieren muss bis 20, 30 km/h. Es kann aber natürlich sein, dass sich das auch noch ändert bei den Zweirädern. Und dann müssen wir auch einen Ton anbieten, so wie bei den Elektroautos.
Jetzt hast du diese drei Dinger. Und ich weiß, ihr seid ein kleines Team. Das ist natürlich schwierig, immer mit neuen Ideen da dazu zu kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, so wie du klingst, dass du auch immer mal wieder eine neue Idee hast und das Team schon sagt, so nee, bitte nicht, keine neue Idee, lass uns erstmal unsere Arbeit machen. aber willst du noch eine Klasse höher gehen? Also willst du mal richtig so ein normales Klasse A machen? Oder sagst du so, nee, mir reichen diese, sag ich mal, schwachbrüstigeren Maschinen?
Also wir werden bei den A1-Motorrädern bleiben. Hm. Der Grund ist folgender. Bei Elektro, aktuell wie erklärt, ist halt immer die Reichweite ein Thema.
Ja.
Und bei Elektro muss man quasi nicht maximal die Spitzenleistung limitieren. Die kann man so hoch machen, wie man möchte. Man muss aber die Dauerleistung limitieren. Und bei uns werden dann die Dauerleistung auf 11 kW limitiert und ich sag mal 15 PS. Und dann hat man quasi ein Motorrad, was sehr, sehr schnell beschleunigt, also so 3-4 Sekunden 0 auf 100. Und man hat dennoch ein Motorrad, das nicht viel verbraucht, wenn man auch schnell fährt, weil einfach die Dauerleistung auf 11 kW limitiert ist. Das heißt, man hat in dem A1 Elektromotorrad, glaube ich, so einen Sweet Spot für ein Elektromotorräder, was quasi viel Reichweite hat, nicht zu schwer ist, trotzdem schnell beschleunigen kann. Also man hat trotzdem auch Spaß mit dem Motorrad und kann dann auch gute Reichweiten erzielen.
Okay. Klingt gut. Aber letzter Punkt nochmal. Ich bin oft im Ausland, also im europäischen Ausland und habe ich Probleme mit der deutschen Zulassung deines Motorrades, auch wenn ich dann auf was sagen wir, italienischen, österreichischen oder was ich Schweizer Straßen fahre? Oder ist das irgendwie alles europäisiert?
Wir haben eine europäische, also eine EU- oder EG-Typengenehmigung. Das heißt, man kann das einfach auch im Ausland zulassen. Es gibt aktuell einfach eine Umstellung von, wir stellen immer eine COC aus, also keine Zulassungsbescheinigung, eine COC, und dann denken viele, es wäre eine ausländische COC. Aber ich glaube, ab 2026 wird sogar auf eine elektronische COC umgestellt. Und dann kann man quasi sogar ohne Papiere nur per Internet in 3-4 Jahren sein Motorrad in Europa irgendwo zulassen. Also das ist so das Ziel vom Kraftfahrtbundesamt oder von allen Kraftfahrtbundesländern in Europa, dass man das quasi wirklich auf ganz Europa elektronisch quasi dann zulassen kann.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist gerade in Italien, du machst gerade ein bisschen Fotos mit den Maschinen, die nicht an die Kunden ausgeliefert worden sind, um irgendwie auch mal zu zeigen, so was ihr macht. Schöne Location gewählt. Wie sind die nächsten Schritte jetzt für dieses Jahr, außer Auslieferung und irgendwie den Rückstau so abzählen? Was hast du noch für Pläne?
Wir haben das erste Jahr jetzt, wo wir alle Zulassung fertig haben. Das heißt, zum ersten Mal müssen wir jetzt nicht mit dem TÜV arbeiten, sondern haben quasi wirklich so ein, sag mal hier, Business as usual, also quasi Motorräder bauen, ausliefern und dann quasi gucken, was es an Service, Maintenance gibt. Und quasi jetzt kommt wirklich der Punkt, wo wir versuchen zu skalieren. Also Team vergrößern, Output vergrößern, mehr Motorräder liefern, Motorräder verbessern. Und ich glaube, zum ersten Mal können wir irgendwie die Arbeit mit ein bisschen Spaß verbinden, weil davor war bei uns wirklich nur 3 Jahre Arbeit, Zulassung, Typengenehmigung, und jetzt können wir vielleicht ja ein bisschen Motorrad fahren, Fotos machen, Leben genießen, mit Arbeit verbinden.
Klingt nach einem Traum. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles so läuft, wie du dir das vorstellst, wie dein Team sich das vorstellt, dass eure Kunden zufrieden sind damit und dass dass diese Easy Rider Flair auch ohne Motorengeräusch funktioniert. Und alles Gute weiter und gute Fahrt.
Perfekt, vielen Dank.
Da habe ich schon beim Zuhören Lust bekommen, selbst einmal mit so einer Maschine unterwegs zu sein. Und wenn ich die kleine Motorisierung auswähle, reicht dafür auch mein Führerschein der Klasse B. Wer sich die Maschine mal anschauen will, ich habe den Link zu Black Team Motorbikes in die Shownotes gepackt. Ich frage mich allerdings, ob es irgendwann einmal Songs zu E-Motorrädern geben wird. Zu den Maschinen mit Verbrennern gibt es jedenfalls eine Menge, oder Ingo?
Die Geschichte der Songs über Motorräder, eine Ruhmeshalle voller langhaariger Lederhosentypen, ein Kosmos zwischen Easy Rider und Bandana unterm Helm, keinesfalls. Jedenfalls nicht nur. Nehmen wir einmal Chris Spedding, bürgerlich Peter Robinson, ein bodenständiger Brite aus Derbyshire, Jahrgang 1944. Vom Schulbandgitarristen zum Schiffsmusiker aufgestiegen, danach Jazz-Virtuose und Rock'n'Roller, ein Ausnahmeinstrumentalist, der mit seinem grandiosen Spiel später Songs von Größen wie Brian Ferry und Elton John, Marianne Faithfull und Laurie Anderson veredelte. Und 1975 für einen der großen Evergreens in Sachen Rockmusik auf 2 Rädern sorgte. Der Titel perfekt auf den Punkt gebracht. Motorbikin'. Motorbikin'. Chris Spedding mit seiner Hymne ans Motorrad. Kein Highway 66, nicht der Blue Ridge Parkway ist hier der Asphalt, auf dem Biker-Träume wahr werden. Stattdessen eher die staugeprüfte M1 zwischen Watford und Leicester. Und auch dort das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, vom Fahrtwind, der einem um die Nase weht. Eindruck hinterließ Spedding zudem auch in der großen Pionierzeit des Punkrocks. Er produzierte unter anderem ein frühes Demo-Tape der Sex Pistols. Zudem kursierte lange Zeit das Gerücht, er hätte auf Nevermind the Bollocks, dem legendären Album der sagenumwobenen Band, Gitarre gespielt. Motorräder und Punk, auf den ersten Blick ebenfalls keine so offensichtliche Verbindung, aber auch hier gibt es einige Berührungspunkte. Fast schon legendär die Anekdote um die 2 prägendsten Bassisten jener Ära. Zum einen Jean-Jacques Burnell von den Stranglers. Und zum anderen Paul Simonon von The Clash. When they kick at your front door, Burnell und Simenon verband eine leidenschaftliche Rivalität. Bei einem Konzert ihrer beiden Bands zusammen mit den Ramones war man anno 1976 aneinander geraten. Das Ganze endete in einer heftigen Prügelei, das Tischtuch zwischen ihnen fortan zerschnitten. Und es sollten einige Jahrzehnte ins Land gehen, bis die beiden, mehr zufällig, diesen Zwist ad acta legten. An einer Straßenkreuzung in London auf ihren Motorrädern. Burnell ist an diesem Tag mit seiner Triumph Scrambler auf dem Weg zu einem Gig seines Sohnes, als er an einer roten Ampel hält und neben sich ebenfalls seine Triumph, in diesem Fall das Modell Bonneville, stehen bleibt. »Cooles Motorrad, Kumpel«, sagt der Fahrer zu Burnell. »Deins auch, Kumpel«, entgegnet dieser, als die Ampel bereits wieder auf grün springt. »Irgendwoher kenne ich den Typen«, denkt Burnell, während er auf die nächste rote Ampel zufährt, der Typ mit der Triumph Bonneville erneut neben ihm zum Halten kommt. »Heißt du Paul?«, fragt ihn Burnell. »Ja«, antwortet er zögernd. »Paul Simenon?« »Ja«, entgegnet er. »Gestatten, Jean-Jacques Burnell«, stellt der Stranglers Bassist sich vor. »Ich kenn dich«, lacht Simenon, woraufhin die beiden direkt mit dem Fachsimpel beginnen, zum Beispiel vom guten alten Kickstarter schwärmen. Die Ampel wird viel zu schnell wieder grün. Die beiden reichen einander die Hand und brausen davon. 34 Jahre nach ihrem heftigen Streit am Rande eines Punkkonzerts. Und natürlich überqueren wir thematisch auch noch einmal den Atlantik an dieser Stelle. So authentisch Chris Spedding auch vom Motorradfahren singen mag, die Geburtsstätte des Biker-Songs, sie liegt in den USA. Als erster Song über das Motorradfahren geht eine Komposition von Jerry Leiber und Mike Stoller. Der Titel Black Denim Trousers and Motorcycle Boots. Erschienen am 23. September 1955. He wore black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. He had a hopped-up sickle that took off like a gun. That fool was the terror of Highway 101. Ein flottes Stück, oder? Selbst die große Edith Piaf fand Gefallen am Mann mit dem Tattoo-Herz auf dem Unterarm, den schwarzen Jeans und den Biker-Boots und sang eine französische Version, L'homme à la moto. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. In den 60ern nahm das Genre rund um die Motorradsongs schließlich so richtig Fahrt auf. Ganz vorn, in der ersten Startreihe natürlich die unvergessenen Shangri-Las, die ihren größten Klassiker direkt von einem Motorengeräusch eröffnen ließen. Lange Zeit hielt sich das Gerücht, Songwriter und Produzent George Morton hätte ein echtes Motorrad direkt ins Studio fahren lassen. Shangri-Las Sängerin Mary Wise erzählte 4 Jahrzehnte später, es hätte sich doch nur um eine Aufnahme von einer Schallplatte mit Toneffekten gehandelt. Schade eigentlich. Aber dem Song selbst kann das natürlich nichts anhaben. Große Emotionen, großes Kino, Liebe, Drama, Freiheitsdrang. Die Merkmale, die auf gewisse Weise wohl jeden der ikonischen Songs über das Motorrad auszeichnen. Ganz gleich, ob nun Fledermäuse im Spiel sind ob es um meine kleine Honda geht. Oder den universellen Drang nach Freiheit und Abenteuer. Born to be wild. Born to be wild. Lieder zum Thema Motorräder sind so zeitlos wie Reifendruck messen, Blinker setzen und Helmpflicht. Bleibt die Frage, wie es eigentlich mit Chris Spedding weiterging. Der gute Mann wechselte nach Motorbiken vom Zweirad zum Pkw. Der Titel seiner nächsten Single, Jump in My Car. Jump in my car. I wanna take you home. Jump in my car. It's too far away. Und damit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal hier bei By the Way.
Alle Songs findet ihr in voller Länge in unserer Spotify-Playlist Road Trip Songs. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Dort könnt ihr auch die Songs alle bisherigen Folgen abspielen. Und in der nächsten Ausgabe von By the Way schaue ich mal, ob bei der Mobilität wirklich an alle gedacht wird. Vielleicht habt ihr Lust dabei zu sein? Dann schickt mir eure Fragen zum Thema per E-Mail an podcast@acv.de oder als Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer dafür findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und da ihr die Folge sicher nicht verpassen wollt, abonniert doch ganz einfach den Podcast. Bei Spotify drückt ihr dafür zum Beispiel auf Folgen, bei Apple Podcasts auf das Pluszeichen. So, und das war's schon wieder. Vielen Dank, dass ihr mich bei dieser Motorradtour begleitet habt. Bis zum nächsten Mal bei By the Way. Das war By the Way. Podcast-Magazin des ACV Automobilclub Verkehr. Am Mikrofon Gerd Blank. Mitarbeit Ingo Scheel. By the Way ist eine Produktion von Studio Blank.